Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wird diese Ansage von Hubertus Heil wirklich was bringen?
Wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe dagegen sprechen, müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten Homeoffice anbieten.
Bis zum 14. Februar bleibt ja erstmal alles geschlossen, was bisher auch schon geschlossen war. Und überall da, wo Homeoffice möglich ist, soll es auch Homeoffice geben. Es soll verpflichtend sein. Nur, was heißt das? Und was ist eigentlich, wenn eure Vorgesetzten trotzdem sagen, naja, also der Hubertus Heil, der sagt das jetzt, der Arbeitsminister, ich möchte trotzdem, dass du hier persönlich vorbeikommst. Das wollen wir klären im frischen Podcast vom Update heute am Mittwoch, den 20. Januar. Und wir versorgen euch natürlich mit aktuellen Eindrücken von der Amtseinführung von Joe Biden und wollen auch Lady Gaga dabei nicht vergessen. Die hat schließlich ein kleines Ständchen gesungen heute. Ja, und dann der Moment für Joe Biden.
Preserve, protect and defend.
Preserve, protect and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Er ist ab jetzt der neue Präsident der USA. Wie diese Inauguration abgelaufen ist, was Biden in seiner Rede gesagt hat und warum es trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen eine feierliche Angelegenheit gewesen ist, unsere Korrespondentin Doris Simon versorgt euch mit frischen Eindrücken in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wir werden in irgendeiner Form zurückkehren. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, ob das eine Ankündigung ist oder eine Drohung. Bei Donald Trump wäre ja alles möglich. Das hat er heute gesagt in seiner Abschiedsrede auf dem Militärflugplatz Andrews in der Nähe von Washington. Donald Trump ist Geschichte und mit Joe Biden beginnt jetzt eine neue. Denn er ist seit kurz vor 18 Uhr unserer Zeit, also kurz vor mittags in Washington D.C. der neue Präsident der USA. Wie diese Vereidigung gelaufen ist, ganz aktuelle und frische Eindrücke von unserer Korrespondentin in Washington, Doris Simon. Doris, wie lief diese Vereidigung?
Ja, sie lief erstaunlicherweise feierlich ab. Sie lief ab auf der einen Seite wie eine normale Vereidigung. Auf der anderen Seite war nichts normal an dieser Vereidigung. Sie fand ohne dies übliche volksfestartige statt, weil eben keine Besucher sich versammelten, keine Hunderttausenden Joe Biden und Kamala Harris zujubelten. Trotzdem war es den Organisatoren gelungen, trotz aller Sicherheitsvorkehrungen und der Pandemie es so zu gestalten, dass es, ich kann es nicht anders sagen, ein wirklich sehr erhebender Moment war, zu sehen, als Kamala Harris die erste Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten wurde, Tochter von Einwanderern aus Jamaika und Indien, und als Joe Biden dann vereidigt wurde als der 46. Präsident der Vereinigten Staaten.
Also trotz dieser Einschränkungen und Maßnahmen sagst du doch ein feierlicher, ein erhebender Moment. Trotzdem würde ich gerne noch mal wissen, also wie war diese Atmosphäre? Welche Eindrücke konntest du jetzt so auch aus der Ferne mitnehmen? Weil wir wissen, Sturm aufs Kapitol, sehr strenge Sicherheitsvorkehrungen, noch mehr als sonst, 25.000 Soldatinnen der Nationalgarde sind da gewesen. Wie hat sich das ausgewirkt oder was war dein Eindruck?
Es fehlte natürlich die Fröhlichkeit, die Ausgelassenheit und diese unbändige Freude, wenn wir zum Beispiel an die Amtseinführung von Barack Obama denken. Die war nicht da. Aber was ich sehen konnte, als sich die Plattform und der Raum, der eben abgesperrt war für die etwa 1000 Gäste, Senatoren, Abgeordnete, Familienangehörige, als der sich füllte, war doch eine Freude zu spüren, auch eine Freude auf den Wechsel, auch dass man es geschafft hat, dieses Ritual, dieses Symbol des friedlichen Machtwechsels in all dieser schrecklichen Zeit, 400.000 Corona-Tote seit einem Jahr, Millionen von Amerikanern leiden wirklich schlimm unter der sich dadurch ergebenden Wirtschaftskrise. Vor zwei Wochen gerade ist ein Anschlag gegen die Demokratie, ein Umsturzversuch hier in Amerika gescheitert. Dass es trotzdem gelingt, trotz all dieser Dinge, eine Freude zu entwickeln. Man konnte es an den Gesichtern sehen. Mike Pence war zum Beispiel da. Er hat ja stellvertretend für Donald Trump, der sich schon kurz nach 8 aus dem Staub gemacht hatte, teilgenommen, um eben zu zeigen, ja, es ist ein friedlicher Machtwechsel und es ist eine Normalität da. Und wie gesagt, keine Ausgelassenheit, aber doch irgendwie eine gewisse frohe Zuversicht, dass jetzt sich Dinge sicher ändern werden und hoffentlich auch zum Besseren.
Wie sieht denn jetzt eigentlich das Programm von Joe Biden aus für den Rest des Tages? Was passiert jetzt?
Als nächstes wird es eine virtuelle Parade geben, weil eine tatsächliche rüber zum Weißen Haus ja nicht stattfinden kann. Am Nachmittag dann besuchen die Bidens und die Vizepräsidentin mit ihrem Mann und die früheren Präsidenten Clinton, Obama und Bush den Friedhof in Arlington, den Nationalfriedhof, und legen einen Kranz nieder. Und schon um 5 Uhr will Joe Biden 15 Präsidialverordnungen unterzeichnen, die sozusagen große Teile von Trumps Politik der letzten Jahre, Stichworte Klimawandel oder Einwanderung, dann ungeschehen machen.
Wie war denn dann eigentlich Bidens Botschaft an die Amerikaner heute? Er hat ja auch eine Rede gehalten, dann eben als neuer Präsident. Was hat er da gesagt?
Die Botschaft von Biden war die Botschaft, für die Joe Biden steht und die er konsistent auch schon lange überbringt. Einheit und Versöhnung zusammenbringen. Er sagte, mit Einheit könne man große Dinge tun, wichtige Dinge in Amerika. Ohne Einheit könne es keinen Frieden, keinen Fortschritt geben, nur Bitterkeit, Empörung und Chaos. Und er sagte auch, das ist unser historischer Moment der Herausforderung. Wir müssen die Krise als vereintes Amerika angehen. Wir können Probleme nur gemeinsam bekämpfen. Er selber werde sich mit ganzem Herzen für Einheit und Versöhnung einsetzen, versprach Biden. Also eine Rede, die dem Mann wirklich auf den Leib zugeschnitten war, für die er auch ganz stand mit seinem Leben, mit seinen Überzeugungen, seinen Erfahrungen. Sein Biograf hat ja mal gesagt, Joe Biden, das ist der unglücklichste Mann, den ich je erlebt habe, aber auch der glücklichste Mann, den ich je erlebt habe, weil er eben so viele Höhen und Tiefen in seinem Leben erlebt hat. Und damit ist es zugleich eine 100-prozentige Abkehr nach 4 Jahren Donald Trump.
Doris, danke an dich für diese frischen Eindrücke von der Vereidigung von Joe Biden. Er ist jetzt der 46. Präsident der USA.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Menschen, die im Büro arbeiten, sollen öfter ins Homeoffice. Die Bundesregierung hat sich mit den Ländern ja gestern darauf geeinigt, dafür zu sorgen. Heute gab es von Arbeitsminister Hubertus Heil die Verordnung, wie das konkret aussehen soll, um besser gegen Corona anzukommen. Denn das ist natürlich das Ziel, das dahinter steckt.
Deswegen gilt, wenn keine zwingenden betrieblichen Gründe dagegen sprechen, müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten Homeoffice anbieten.
Eine richtige Homeoffice-Pflicht ist das Ganze nicht geworden, so wie das in den Tagen vor dem Bund-Länder-Treffen im Gespräch gewesen ist. Raphael Krämer aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie sieht denn jetzt konkret diese Homeoffice, naja, soll ich Pflicht sagen, aus?
Ja, das ist halt so ein bisschen schwierig mit Pflicht, denn diese Verordnung von Arbeitsminister Heil könnte zwar auf der einen Seite viele zum Arbeiten zu Hause bringen, auf der anderen Seite aber wiederum nicht, denn Heil hat zwar heute von einem Muss fürs Homeoffice gesprochen, gleichzeitig gibt es aber genug Ausnahmen, um daraus nur ein Soll zu machen. Und da wäre zum einen die Formulierung in dem Text, wo es möglich ist, und zum anderen die Formulierung, sofern die Tätigkeiten es zulassen. Also beides wird von Kritikern als gutes Schlupfloch gesehen für Unternehmen, wenn sie ihre Mitarbeiter doch nicht nach Hause schicken wollen. Es gibt aber noch eine weitere Sache, weshalb Homeoffice nicht zur Pflicht wird.
Ja, welche ist das?
Ja, das ist, denn keiner von den Beschäftigten muss es machen, also von der Beschäftigtenseite, denn jeder kann Homeoffice ablehnen. Das soll in der Verordnung klar drinstehen. Einer der Gründe dafür kann zum Beispiel sein, wenn zu Hause kein WLAN vorhanden ist oder kein Computer zum Arbeiten und der Arbeitgeber das auch nicht stellt. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund, warum es mit der Pflicht nicht so streng werden könnte. Heil sagte, dass es keine großen Kontrollen geben wird, also wenn dann höchstens Stichproben. Grundsätzlich ist also aus dieser ganzen Homeoffice-Pflicht rein rechtlich nur eine Pflicht geworden, Homeoffice anzubieten. Sie soll übrigens von Mitte nächster Woche an gelten und dann bis Mitte März. Und sie bringt auch neue Regeln mit für alle, die weiter im Büro oder anderswo in einem Unternehmen arbeiten.
Was wird da vorgeschrieben?
Ja, da muss jetzt in jedem Fall genug Platz bleiben. Also zumindest solange die Mitarbeitenden keine Maske tragen. In Großraumbüros heißt das mindestens 10 Quadratmeter pro Person. Und die Beschäftigten Beschäftigten sollen so in Teams organisiert werden, dass nicht mehr so viele Mitarbeiter aufeinandertreffen. Das sind im Gegensatz zum Homeoffice tatsächlich neue Arbeitsschutzvorschriften, also die müssen wirklich eingehalten werden. Und wo das nicht geht, müssen Arbeitgeber Schutzmasken zur Verfügung stellen, und zwar auf eigene Kosten. Wirtschaftsvertreter sind deswegen auch nicht so begeistert von dem Ganzen. Ein Vertreter des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall nannte die Regeln zum Beispiel inakzeptabel, und bei einem anderen Verband fiel auch das Wort Bürokratieflut.
Wir haben jetzt viel von Pflicht und Nichtpflicht gesprochen. Ist denn die Debatte überhaupt nötig? Weil Homeoffice ist gefühlt sehr häufig ein Thema. Also wir kennen ja auch viele, die von zu Hause aus arbeiten. Du zum Beispiel, Raphael.
Genau, ist das überhaupt, im Moment.
Ist das überhaupt ein Problem?
Ja, also es ist es wohl, denn die Betriebe sind wohl deutlich hinter dem zurückgeblieben, was möglich wäre. Also nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung lag der Anteil der Beschäftigten im Homeoffice letztes Jahr im Corona-Monat April bei 27%. Im November waren es dann nur noch 17%. Und in Bayern hat ein Wirtschaftsverband bei Unternehmen nachgefragt. Von denen hatte zwar am Ende 2/3 die Möglichkeit, Homeoffice anzubieten, aber nur 1/3 hat es dann auch tatsächlich gemacht. Und nach Heils Worten sehen auch die Berater der Bundesregierung da noch viel Luft nach oben.
Ist denn Homeoffice überhaupt die Lösung gegen hohe Corona-Zahlen?
Ja, also aus Sicht vieler Experten ist es sicher nicht die Lösung, aber eine wichtige. Also auch gesehen unter der Überschrift, irgendwo müssen die hohen Infektionszahlen ja herkommen, wenn Kitas und Schulen ganz oder weitestgehend zu sind und auch in der Freizeit nicht mehr viel geht. Es geht ja auch nicht nur um den Aufenthalt im Büro selbst, sondern auch um die Fahrt dorthin, also im Zweifel auch in Bus oder Bahn. Und ein Experte vermutet sogar, dass mit Homeoffice wie in der ersten Corona-Welle die Wochenwerte an Infektionen nur halb so hoch sein könnten, wie sie es jetzt sind.
Homeoffice wird nicht grundsätzlich Pflicht, aber Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen müssen es in Zukunft zumindest anbieten. Arbeitsminister Heil hat heute gesagt, wie er das genau regelt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Meine dringende Bitte ist, bei aller Diskussion über die Regeln, diese jetzt umzusetzen und dafür zu sorgen und beizutragen, dass alle Teile der Gesellschaft, auch die Arbeitswelt, ihren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leistet.
Und damit meint Hubertus Heil, der Arbeitsminister, dass es Homeoffice da geben soll bzw. geben muss, wo es möglich ist. Wir haben ja gerade schon mal drüber gesprochen. Das klingt theoretisch gut. Aber was ist, wenn eure Vorgesetzten trotzdem sagen, ja, das ist mir egal, du kommst auf jeden Fall ins Büro. Wir haben ja gerade gehört, ArbeitgeberInnen müssen genau begründen, warum sie kein Homeoffice anbieten, welche Rechte ihr dann habt und wie ihr vorgehen könnt. Ich frage nach bei Erik Maas, er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Meschkat.
Herr Maas, was raten Sie denn? Also was mache ich, wenn mir mein Chef, meine Chefin Homeoffice mehr oder weniger verbietet?
Naja, zunächst sieht diese neue Homeoffice-Pflicht vor, dass der Arbeitgeber für jeden Arbeitsplatz bewerten muss, ob dieser für ein Homeoffice möglich ist und in Frage kommt. Bisher gab es keine Pflicht, Homeoffice zu gewähren. Jetzt muss der Arbeitgeber die Voraussetzungen prüfen und müsste eigentlich auf den Arbeitnehmer zukommen. Verbietet er es, ja, dann schaue ich mir selbst meinen Arbeitsplatz an, sage, okay, Homeoffice kommt in Frage, lieber Arbeitgeber, bitte gewähre mir Homeoffice.
Und wenn der dann nicht besonders offen ist, wie gehe ich denn dann vor? Also wäre zum Beispiel, dann bleibe ich einfach zu Hause eine Möglichkeit oder ist es eher die schlechtere Wahl?
Nein, zu Hause bleiben, davon rate ich dringend ab. Das könnte als Arbeitsverweigerung ausgelegt werden. Der Arbeitgeber kann das Homeoffice nur verbieten nach diesem Entwurf von Herrn Heil, wenn die betrieblichen Begebenheiten ein Homeoffice nicht hergeben. Ja, das ist die Frage, was heißt das jetzt wieder? Das ist schwierig, das ist ein unklarer rechtlicher Begriff. Irgendwann werden Arbeitsgerichte mal darüber eine Entscheidung treffen. Aber bis dahin ist das Homeoffice, das ja sowieso bis 15.03. nur befristet ist, wieder vorbei. Einfach gesagt versteht man darunter, dass der Arbeitsplatz an sich es hergeben muss, dass ich in Homeoffice arbeiten kann, also gerade nicht im Einzelhandel und der Pflege. Mhm. Und es darf für den Arbeitgeber nicht mit unverhältnismäßig hohem Aufwand, zum Beispiel Kosten oder einer Organisation, verbunden sein. Wenn das alles nicht zutrifft, dann muss er gewähren.
Okay, ja. Also setzt natürlich vielleicht auch voraus, auch in solchen Streitfragen dann, dass man vielleicht doch ein halbwegs okayes Verhältnis irgendwie zur Vorgesetzten oder zum Vorgesetzten hat. Welchen Tipp können Sie noch geben? Also was ist zum Beispiel ja generell eben mit diesem Thema? Also wie spricht man das denn am besten an, ganz offen und ehrlich?
Das kommt ein bisschen tatsächlich auf das Verhältnis zum Arbeitgeber an. Ganz offen und ehrlich geht man auf den Arbeitgeber zu, sagt, ich möchte gerne im Homeoffice arbeiten, ich fühle mich in meiner Arbeitsumgebung auch derzeit nicht besonders sicher aufgrund der Corona-Pandemie. Ich habe die Möglichkeit, ich habe die technische Ausstattung, ich habe zu Hause auch die Möglichkeit, das ist auch ein wichtiger Punkt, in Ruhe zu arbeiten. Und bitte gewähre das. Tut er dies nicht, könnte in Betrieben, in denen ein Betriebsrat vorhanden ist, auch über den Betriebsrat versucht werden, Homeoffice zu erreichen. Einklagen, also einen gerichtlichen Anspruch herleiten, das halte ich für sehr schwierig, weil diese Verordnung sieht das gar nicht vor. Sie sieht vor, dass die Aufsichtsbehörden eingeschaltet werden sollen und diese können dann lediglich Bußgelder verhängen, was aber auch nicht dazu führt, dass ich selbst im Homeoffice bin.
Wie viel Konfliktpotenzial schätzen Sie denn eigentlich, liegt da drin? Glauben Sie, das wird tatsächlich auch schwierig, das wird eine Hürde oder glauben Sie, dass sich die meisten doch einigen können?
Ich persönlich bin der Ansicht, dass sich in ganz überwiegenden Fällen geeinigt wird. Wir haben das im letzten Jahr gesehen, beim ersten Lockdown waren bis zu 40, 50% der Arbeitnehmer, bei denen Homeoffice möglich ist, auch dauerhaft im Homeoffice. Das hat sich dann wieder abgeflacht und jetzt nimmt es wieder zu. Ich glaube, die Arbeitgeber werden auch einsehen, dass es Vorteile hat, Arbeitnehmer ins Homeoffice zu schicken.
Herr Maas, vielen Dank für Ihre Erklärung und Ihre Einschätzung. Erik Maas ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und wir haben uns mit ihm zusammen angeguckt, welche Rechte ihr habt, wenn es eben jetzt wieder ums Thema Homeoffice geht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wird da für Abtreibungen geworben oder wird darüber informiert? Eigentlich soll das der umstrittene Paragraph 219a regeln. Nur genau das ist das Problem. Was ist Werbung und was nicht? Das kann im Zweifelsfall ziemlich weit ausgelegt werden. Auch mit der Reform dieses Paragraphen 219, den die Große Koalition ja beschlossen hatte. Dagegen wehrt sich jetzt schon seit mehreren Jahren die Ärztin Christina Hähnel und gegen die ist jetzt nochmal ein Urteil bestätigt worden durch das Oberlandesgericht Frankfurt und zwar, dass sie auf ihrer Homepage eben nicht nur informiert, sondern auch wirbt für Schwangerschaftsabbrüche. Und das ist laut Urteil des Gerichts eben verboten. Ich habe drüber gesprochen mit Christina Hähnel im Update. Frau Hähnel, das Oberlandesgericht begründet das Urteil ja so, nicht nur, dass Sie informieren, sondern es geht da ja vor allem um das Wie, also welche Methoden Sie anwenden zum Beispiel. Und das ist laut Paragraph 219a Strafgesetzbuch verboten. Hat Sie das Urteil dann überrascht oder haben Sie damit gerechnet?
Ich habe damit gerechnet. Es war klar, nach der Änderung des 219a, wo dieser Absatz 4 eingefügt wurde, dass Ärzte jetzt sagen dürfen, dass sie Abbrüche machen, war klar, dass Ärzte nach wie vor nicht sagen dürfen, wie sie Abbrüche machen und dass das jetzt explizit auch kein Gericht mehr irgendwie so auslegen kann, dass man sagt, na gut, das ist sachlich, das ist keine Werbung, sondern wenn Ärzte informieren, dann wird es bestraft. Es war klar, dass ich verurteilt werden muss.
Trotzdem, wenn Sie sagen, Sie haben auch damit gerechnet, wie ging es Ihnen damit?
Ja, das war so beides wieder in mir. Das eine Gefühl war, jetzt bin ich verurteilt, rechtskräftig für was, wo ich überhaupt nicht einsehe, dass das verboten sein soll. Und das andere ist, dass jetzt endlich der Weg frei wird, die Verfassungsbeschwerde einzulegen.
Also in diesem Punkt ist es sogar ein Vorteil, dass Sie es machen können, weil es jetzt eben ein rechtskräftiges Urteil ist. Was erhoffen Sie sich von Ihrer Verfassungsbeschwerde? Was ist da Ihr Ziel?
Ja, letztlich geht es ja einmal um die Einschränkung der Berufsfreiheit und der Meinungsfreiheit von uns Fachleuten, uns Ärztinnen und Ärzten, deren primäre Aufgabe es ist natürlich, Patientinnen und Patienten mal zu informieren, ja, damit sie eine informierte Entscheidung treffen können. Mhm. Und aber für mich ein ganz wichtiger Motor meines Handels ist, dass dieser Paragraph 219a dadurch, dass er die Informationen für die Betroffenen beschränkt, dazu führt, dass Menschen in so andere Kanäle geschickt werden, also dass sie bei den Abtreibungsgegnern suchen nach Adressen, dass sie von Ärzten oder Beratungsstellen einzelne Menschen, je nachdem, was sie über Abtreibung denken, abhängig sind, um an Informationen zu kommen. Und dass das oft wirklich Einschränkungen für die Gesundheit der Betroffenen hat und ganz massiv die Würde des Menschen, also der Betroffenen, verletzt wird.
Ist Ihre Sorge auch, dass die PatientInnen da vielleicht Fehlinformationen bekommen?
Na, das passiert ja ständig. Also in meiner Praxis kommen ja immer Anrufe aus ganz Deutschland und auch die Patientinnen, die zu mir kommen, die haben ja manchmal dann schon einen Leidensweg hinter sich, der sie mehrere Wochen in die Irre geführt hat. Und das ist ja meine tägliche Realität. Das ist ja nicht immer so. Die Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte ist ja völlig korrekt. Aber es gibt eben einzelne schwarze Schafe überall und Frauen sind dem hilflos ausgeliefert.
Trotzdem nochmal nachgefragt an der Stelle, wenn Sie jetzt Verfassungsbeschwerde einlegen, was erhoffen Sie sich? Also was glauben Sie, was Sie damit bewirken können?
Na, dass dieses Relikt, dieser 219a, abgeschafft oder so verändert wird, dass die Informationsrechte der Frauen und der Betroffenen gegeben sind. Das ist ja ganz klar, das passt ja überhaupt nicht mehr in die Zeit.
Wie sind denn jetzt eigentlich die Rückmeldungen seit gestern von KollegInnen? Welche Art der Solidarität erfahren Sie da vielleicht auch?
Ja, also der Rückhalt, den ich habe im Großteil der Bevölkerung und natürlich auch im Kolleginnenkreis, ist riesig. Also die Leute stehen alle hinter mir und natürlich hofft man, dass der Paragraph fällt oder zumindest so gravierend verändert wird, dass das auch einen Sinn macht. Dieser faule Kompromiss macht ja gar keinen Sinn.
Christina Hennel will jetzt Verfassungsbeschwerde einreichen in Karlsruhe gegen den Paragraph 219a. Wir haben mit ihr gesprochen im Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Shoppen geht auch in den kommenden Wochen nicht, könnt ihr knicken, denn der Lockdown ist ja verlängert worden bis zum 14. Februar erstmal. Also dieses ganz klassische Ding, ne, was im Schaufenster sehen, cooles Teil, gefällt mir, steht mir das auch, mal gucken, anprobieren, rein, raus, passt so eng. Das alles ist nicht drin in der nächsten Zeit. Das bedeutet auch, da wird sehr viel liegen bleiben in den Geschäften und Lagern. Und deswegen fordert Steffen Joos, das ist der Präsident des Handelsverbands Textil, dass es Hilfen geben muss. Und er sagt auch, dass Mode ein Verfallsdatum hat. Ja, das klingt so ein bisschen wie nach abgelaufenem Joghurt oder Gemüse, das irgendwie verwelkt ist und dann um ist. Ist das tatsächlich so bei Klamotten und Schuhen? Haben die ein Verfallsdatum? Unsere Nova-Reporterin Rebecca Endler.
Kurzer Style-Check aus dem Homeoffice Anfang 2021.
Also ich glaube, es gab in den letzten Monaten nur einen ganz eindeutigen globalen Fashion-Trend, und zwar Jogginghosen.
Also Fleecejacken, Wollpullis, gemütliche Hosen, vielleicht stylische Jogginghosen.
Ich würde sagen, die 90er. Von den Frisuren her erinnert mich das ein bisschen an die 90er alles, ja.
Oha. Oha, Frisuren aus den 90ern. Ehrlich gesagt kein Wunder, wenn uns seit Monaten niemand die Haare geschnitten hat. Gammellook im Fleecepulli und Jogginghose. Schwer zu sagen, ob es sich hierbei tatsächlich um einen Modetrend handelt oder schlicht um Verwahrlosung. Fragen für eine Expertin.
Ich würde mal sagen, dass die Grenzen tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen fließend sind. Mein Name ist Diana Menslewski. Ich arbeite als Modedesignerin.
Diana Menslewski ist Modedesignerin in einem großen Modehaus, das überall in den Innenstädten Filialen hat. Sie sagt, es gibt sie schon, die Modetrends während Corona. Nur ist Jogginghose nicht unbedingt das, was DesignerInnen sich ausgedacht haben und was in den Geschäften hängt, die seit Wochen geschlossen sind. Kein Mensch kauft und die Ware wird... Ja, was eigentlich? Schlecht?
Im Prinzip geht es darum, dass du Ware im Laden hängen hast, die, wie jetzt zum Beispiel, die Weihnachtsware ist, die sich speziell auf das Weihnachtsgeschäft bezieht. Und die hängt da jetzt immer noch.
Laut Diana Menslewski gibt es drei Aspekte. Erstens, saisonale Ware, die man nicht losgeworden ist. Klar ist, niemand kauft einen rot-goldenen Rentierpulli im März.
Das heißt, man müsste theoretisch das Ganze auch einlagern. Also es sind ja so ganz einfache Gedanken, die man dann hat. Wohin mit dem ganzen Kram? Und das sind natürlich auch Kosten.
Der zweite Punkt ist tatsächlich der, dass die Kollektionen der großen Modeketten mindestens ein Jahr oder auch ein Dreivierteljahr Vorlauf brauchen. Sprich, das, was wir im nächsten Winter kaufen sollen, ist schon längst in Planung und Produktion.
Das heißt, die Verträge stehen. Das ist auch ein Kostenfaktor. Im Prinzip hängen an den Firmen quasi auch wieder Die Fabrikanten, die wiederum das Produkt herstellen, die wiederum planen ja auch ihre Materialien ein, sprich, die müssen auch die Rohstoffe einkaufen und so weiter. Das heißt, das ist so ein richtiger Apparat, der dahinter steht, um bis letzten Endes quasi die Kollektionen im Laden hängen. So, das alles läuft schon und das jetzt zu stoppen, das wäre Wahnsinn.
Die Räder des Kapitalismus sind nicht mal ebenso zum Halten zu bringen, auch nicht von Corona. Der dritte Punkt ist der, dass es auch im Lockdown Trends gibt.
Wir müssen immer von einem Vorher und einem Nachher sprechen. Ich glaube, dass diese ganze Krise jetzt auch ein bisschen wie so ein Brennglas ist.
Je mehr auch über die Textilindustrie während der Pandemie gesprochen und berichtet wird, desto mehr verändert sich auch die Haltung der KundInnen zu den Produktionsbedingungen.
Dass immer mehr Leute sich darüber bewusst werden oder bewusster einkaufen wollen und bewusster leben wollen.
Aber so skurril das auch ist, Nachhaltigkeit im Mode-Mainstream ist tatsächlich auch einer der Gründe dafür, warum die Ware der letzten Saison so schwer zu verkaufen sein dürfte. Im Extremfall heißt das, neuwertig, aber eben nicht nachhaltig produzierte Klamotten werden zerstört, weil sie unverkäuflich geworden sind, weil die Menschen jetzt nachhaltiger leben wollen. Langfristig gesehen, sagt Diana Menslewski, wird es allerdings auch zu einem Umdenken über Produktionswege in den großen Modeketten führen.
Also ich würde das ja gar nicht mehr als Trend bezeichnen, sondern auch als eine Notwendigkeit. Wenn der Kundenwunsch sich verändert und als Firma, also quasi will man ja eigentlich auch den Kunden bedienen und ihm das beste Produkt geben.
Und diese Wechselwirkung, die macht sich jetzt schon bemerkbar. Produktionsstätten sollen wieder zurück nach Europa verlagert werden, damit die Wege nicht mehr so lang sind und die Produkte nachhaltiger werden. Aber auch, damit Firmen eben flexibler reagieren können, wenn die nächste Pandemie oder sonst irgendwas ansteht. Und apropos Pandemie. Auf die letzte weltweite Pandemie, die spanische Grippe von 1918 bis 1920, folgten bekanntlich die goldenen 20er, die modisch so ziemlich der Gegenentwurf zum jetzigen Gammellook waren. Endlich wieder ausgehen, feiern, das Tanzbein schwingen, alles piekfein und schickimicki mit Goldfransen und Pailletten. Vielleicht eine Inspiration auf das, was uns am Ende des Tunnels erwartet?
Ja, warum nicht? Es wäre auf jeden Fall schön, wenn es so passieren würde.
Bloß dieses Mal bitte unbedingt faire, nachhaltige und wiederverwendete Pailletten vernähen. Schließlich haben wir dazugelernt, sage ich, während ich auf meine Jogginghose runtergucke.
Ach, die Jogginghose ist doch ein schönes, liebenswertes Utensil geworden in dieser Zeit. Nicht wahr?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.